Predigttext, der uns heute gegeben ist, steht im 4. Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in die Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an: Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt, damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna, das hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten riefen zu Mose und riefen: Wir haben uns schuldig gemacht, es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk, und der Herr antwortete ihm: Mache dir eine bronzene Giftschlange und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten: Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde, brauchte nur auf die bronzene Schlange zu sehen und war gerettet. Soweit der Predigttext. Seit einer Woche nun haben wir einen neuen Bundespräsidenten, Joachim Gauck. Wer aufgepasst hat und auch die Kommentare mitverfolgt hat, weiß, dass sein neues Lieblingsthema bisher die Freiheit ist. Wer die Chancen hatte, Herrn Gauck auf seiner Tour durch Deutschland aus seinen Lebenserinnerungen vorlesen zu hören, der konnte spüren, wie ein Mensch, der jahrzehntelang unter der Entbehrung von Freiheit im kommunistischen Bereich der DDR gelitten hatte und auch noch heute beglückt staunen kann über das Geschenk der Freiheit, das alles andere als selbstverständlich ist. Kritiker sagen, was Herr Gauck über die Freiheit sagt, das sind Binsenwahrheiten, ist auch nichts Besonderes. Natürlich, die Freiheit ist uns, zumindest mir, in unserer Gesellschaft so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Gewissensfreiheit, Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, die Freiheit der Berufswahl, Versammlungsfreiheit und so weiter und so fort, die Freiheit zum Reisen. Das ist doch alles für uns selbstverständlich. Warum sollte man davon so viel Aufhebens machen? Aber würde man uns nur kurze Zeit daran hindern, diese scheinbar selbstverständlichen Freiheiten wahrzunehmen, dann bekäme die Freiheit wieder den Wert als das Gut, was es auch verdient. So ist es der Familie von Herrn Gauck ergangen, dessen Vater plötzlich ohne Benachrichtigung der Familie festgenommen und von der russischen Besatzungsmacht nach Sibirien verschleppt wurde. Erst durch die Bemühungen Konrad Adenauers in Moskau 1955 konnte der Vater von Joachim Gauck wieder nach Deutschland zurück und zu seiner Familie zurück. Joachim Gauck ist der Meinung, dass zur Freiheit auch die Verantwortung für das Gemeinwohl gehört, dass die Freiheit gewiss nicht alles, aber ohne Freiheit alles nichts ist. Wir kennen das. Ich aus Erzählungen der Älteren, Sie vermutlich aus eigenem Erleben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und damit dem Ende des nationalsozialistischen Terrorregimes dauerte es gar nicht lange, dass Unbelehrbare von den angeblich herrlichen Zeiten des Dritten Reiches schwärmten, von den großartigen Freizeiten, der schwungvollen Musik, den zackigen Aufmärschen, den gebauten Autobahnen und so weiter. der ehemalige Zwang in allen Lebensbereichen einer menschenverachtenden Ideologie zu dienen, wurde dabei völlig ausgeblendet und das betraf wirklich alle Bereiche, auch Kirchen, sogar auch Posaunenchöre. Nicht anders ging es nach der Wende manchen Bewohnern in den neuen Bundesländern, vor allem solche, die sich zuvor völlig angepasst hatten. Auch diese Mitläufer fingen bald nach der Wiedervereinigung an, sogar öffentlich von positiven Errungenschaften der DDR mit ihren angeblich einfachen Lebensweisen zu schwärmen, so als hätte es die Stasi, Bespitzelung und Unterdrückung, Minenstreifen, Mauer nie gegeben. Der Begriff Ostalgie kennzeichnet das. Ganz ähnlich verhielten sich wohl auch die Israeliten, die Gott aus den Zwangsverhältnissen der Sklavenarbeit in Ägypten befreit hatte und nun durch die Wüste Sinai in das ihnen verheißene Land Palästina führen sollte und wollte. Die düstere Vergangenheit wurde verklärt, die Schwierigkeiten während der Wüstenwanderung wurden klagend gesteigert. Sogar das Brot, das Gott wunderbarerweise den Israeliten in der Wüste hatte zuteil werden lassen, wurde nun von den Israeliten als erbärmliches Brotzeug abgewertet, vor dem man sich nur ekeln könnte. So viel Undankbarkeit beantwortete Gott damit, dass er den Israeliten den Schutz vor den Schlangen der Wüste verweigerte, weil die Schlangen waren auch vorher schon da, und so einige Israeliten aufgrund der Schlangenbisse vergiftet wurden und starben. Wie ein Fähnchen im Wind erkannte das Volk seinen Fehler und wandte sich an Mose mit der Bitte, bei Gott um Abhilfe für diese Not zu bitten. Und Mose tat es. Gott wäre es ein leichtes gewesen, die Schlangen zu vertreiben oder zu töten. Aber Gottes Plan war ein anderer. Gott forderte Mose auf, ein kupfernes Schlangenbild an einer Signalstange zu befestigen, mit der Aufforderung an die geplagten Israeliten, auf dieses metallene Schlangenabbild zu schauen und dadurch Rettung zu erfahren. Liebe Gemeinde, es hat viele Spekulationen darüber gegeben, worin das Wunder göttlicher Rettung durch das Aufschauen auf das Schlangenabbild eigentlich bestanden habe. Wir kennen genau dieses Symbol einer Schlange an einem Stab aus unserem täglichen Leben, der Äskulapstab. Ja, das Zeichen des Heilgottes Asklepios aus Griechenland. Manche Ausleger haben vermutet, dass an dieser Stelle sich die Bibel der Erfahrung der Medizin bedient. Eine Krankheit durch Ähnliches in einer anderen Dosierung erfolgreich zu bekämpfen, wie man es ja tatsächlich durch Vergiftung bei Schlangenbissen, durch Schlangengift auch wieder bekämpfen kann. Aber die Lektion, die Gott in unserer Geschichte seinem Volk in Israel erteilt hat, entspricht einer Belehrung, die viel später Jesus dem zu ihm gekommenen Nikodemus gibt, dass nämlich das vertrauensvolle Aufschauen auf das Zeichen des göttlichen Rettungsweges tatsächlich Rettung verschafft. Bei Johannes steht, und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, in ihm ewiges Leben haben. Wer weiß, warum dieses Kreuz, mit dem Jesus so hier hängt. Vielleicht hat es genau mit dieser Stelle auch zu tun. Wir müssen auch schauen zu Jesus, dass wir heil werden können. Im Licht des Hebräerbriefes, der uns daraus auffordert, aufzusehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens? Gibt es eine klare Ähnlichkeit zwischen dem Aufsehen der Israeliten auf das einer Stange befestigte Schlangenbild und dem Aufsehen auf den für uns gekreuzigten, auferstandenen und zum Himmel erhöhten Erlöser? Worin lag denn das aus Gottes Sicht todeswürdige Verbrechen seines Volkes? Es lag in dem aufrührerischen Murren seiner Erwählten, verbunden mit dem Vorwurf, der gnädige und befreiende Gott sei derart böse, sie grundlos in die Wüste geführt zu haben, damit sie dort verhungerten und stürben. Unser eigenes Verbrechen könnte darin liegen, dass alles, was Gott uns ein Leben lang an Gutem erwiesen hat, mit einem Federstrich durchzustreichen, sei es durch die Behauptung, dass alles verdanken wir dem Zufall oder uns und unserer eigenen Anstrengung, von Gott jedoch komme nichts anderes als Leid, Elend, Krankheit, Versagen und Tod. Indem die Israeliten zu ihrer eigenen Errettung von Gott auf das Schlangenabbild blicken, gibt Gott ihnen die Möglichkeit, ihre eigene Schuld zu erkennen und Vergebung zu bitten und sich ihm neu vertrauensvoll und gehorsam zur Verfügung zu stellen. Dieses Aufblicken auf dieses Kreuz, da passiert ja erstmal noch nichts. Das, was passiert ist, dass der aufblickt, Vertrauen haben muss. Und das will Gott, dass wir zu ihm Vertrauen haben, so wie er auch wollte, dass die Israeliten zu ihm Vertrauen haben. Die dadurch entstehende Heilung ist ein Neuwerden nach Geist, Leib und Seele. Also einfach mehr als das einfache Ende einer lebensbedrohenden Krankheit. Indem Gott uns Christen auffordert, auf den für uns am Kreuz hängenden Erlöser zu blicken, gibt er auch uns die Chance zu erkennen, wie weit wir in unserer Lebensführung von Gott entfernt sind. Dass wir eigentlich den Tod verdient hätten, den Jesus stellvertretend für uns erduldet hat. Auf den für uns gekreuzigten, aufgestandenen und zum Himmel gefahrenen Jesus voll Vertrauen zu blicken, schenkt uns dann Rettung, wenn es verbunden ist mit der demütigen Anerkenntnis unserer oft gottlosen Lebensführung und mit der Bitte um Gottes Erbarmen mit uns. Und das ist mit der Grund, warum wir jedes Jahr an Jesu Passion denken, an das Leiden, was er für uns auf sich genommen hat. Und ich will nicht sagen für uns, sondern für dich, für jeden Einzelnen von uns. Es könnte ja sein, dass wir etwas verwundert sind über die Israeliten, die kurz vor dem Einzug in das verheißene Land wegen eines Hindernisses und nochmals notwendigen Umweges ungezügelt murren und dabei auch noch über das von Gott geschenkte Brot in der Wüste unflätig herziehen. Wundert uns das wirklich? Sind wir Christen wirklich viel besser als das Volk Israel in unserer Geschichte? Wahrscheinlich nicht. Denn auch wir werden schnell mürrisch, wenn wir in unserem Leben Umleitungen und Schicksalsschläge erdulden müssen. Und es muss noch nicht mal ein plötzlicher Tod eines Kindes oder Ehepartners sein, ein Unfall, eine dauerhafte Krankheit. Es nervt uns schon viel früher, wenn was im Weg liegt. Und zwei Christen, die einen ähnlichen Schicksalsschlag erdulden müssen, können ganz unterschiedlich darauf reagieren. Der eine klagt und jammert nur, er sieht nur die Krankheit oder die Not. Und der andere Mensch blickt in all dem Leid auf den, der für ihn gelitten hat, der für ihn sorgt, der ihn liebt. Die Tatsache, dass für viele evangelische Christen die rettende, stärkende, heilende Gegenwart Jesu in seinem Mahl keinerlei Bedeutung hat, entspricht dem abschätzigen Reden der Israeliten über das Manna, das Gott ihnen in der Wüste geschenkt hat. Gleichgültigkeit kann eine vornehme, aber doch subtile Form von Geringschätzung sein. Freilich, wir haben als Christen keine exotischen Genüsse oder geistlichen Leckerbissen nötig, auch keine Pilgerfahrten nach Asien, um irgendwo Erfüllung zu finden. Nein, Gott gibt uns Jesus im einfachen Brot des Abendmahls. Der Schluck vom unspektakulären Traubensaft oder Wein, dieser Stiftung unseres Erlösers sowie der stetige Blickkontakt zu ihm reichen völlig aus, um neue Stärke, Trost und Wegweisung von unserem Herrn und Vater zu erhalten. Indem wir auf den für uns Gekreuzigten blicken, sehen auch wir das Gift des Hasses und die Folgen der Gottesferne. Wir sehen da auch die Schlange am Werk. Wir sehen den Tod, den wir verdienen. Aber wir sehen dies alles zugleich im Licht von Ostern, von Gott entmachtet und besiegt. So ist das Kreuz für uns nicht nur ein Zeichen der für uns erlittenen Strafe, sondern ebenso ein Zeichen göttlicher Liebe und göttlichen Lebens. Durch die Tat Jesu am Kreuz können und dürfen wir leben. So werden wir gerettet. Das gebe Gott uns allen. Amen. So soll es sein.